Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format One More Question, quasi die Weiterführung von E-Commerce Why Not. Und als meinen ersten Gast habe ich mir die liebe Laurence ausgesucht. Laurence ist die Gründerin von Bears with Benefits und hat zusammen mit Lena das Unternehmen 2018 gegründet. Es ist eine Nahrungsergänzungsmittel-Brand, die vor allem spezialisiert ist auf Gummies und die sehr schnell zweistellige Millionenumsätze erzielt haben. Und von außen betrachtet wirkt es bei den beiden immer so, als würden sie genau die richtigen großen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen. Sie haben das Ganze 2018 gegründet, 2022 haben sie das an einen Investor verkauft und seit letztem Jahr sind sie auch nicht mehr in der Geschäftsführung, haben das an eine externe CEO übergeben und sind nur noch in der Advisor-Rolle. Und ich habe mit Laurence einmal darüber gesprochen, wie es ist, einen Investor reinzuholen, also jetzt auch mit einem Abstand von ein paar Jahren. Und sie hat die Fragen mitgegeben, die man sich eigentlich vorher mal stellen sollte. Also auf was habe ich eigentlich wirklich Lust und was sind auch dann absolute No-Gos? Und ich glaube, das war wirklich sehr, sehr spannend für alle auch, die sich vielleicht selbst gerade an dem Punkt befinden oder das auch für die nächsten Jahre überlegen, damit man das auch ja langfristig nicht bereut. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie es ist, eine externe CEO einzustellen. Also nach was haben Sie da eigentlich Ausschau gehalten, aber auch wie haben Sie die Person darauf vorbereitet? Was gibt man da so mit, wenn da nach Jahren plötzlich jemand Externes reinkommt, der das übernimmt? Und da habe ich wirklich eine ganz andere Antwort erwartet. Da habe ich viel noch drüber nachgedacht und mittlerweile macht das, was Laurence da auch gesagt hat, total Sinn für mich. Und nehme ich mir auf jeden Fall auch so mit. Deswegen, ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Folge One More Question. Wir freuen uns über jegliches Feedback natürlich auch in den Kommentarspalten. Und jetzt geht's los. Sehr gut, liebe Laurence. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal eine Podcast-Aufnahme hatten. Ich glaube, gute 3 Jahre ist es her.
Bestimmt, genau. Das war damals, glaube ich, kurz nach unserem Exit, oder? Ja. Kann das sein? Irgendwie Ende 22, Anfang 23, sowas.
Ja.
In Mannheim.
In Mannheim.
Ja, genau.
Jetzt heute in Hamburg. Mittlerweile sind wir beide nach Hamburg gezogen.
Ja.
Deswegen können wir uns jetzt hier treffen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und es wird ja auch gleichzeitig die erste Folge von unserem neuen Podcast-Format. Deswegen freue ich mich natürlich auch nochmal umso mehr. Und wir wollen heute vor allem darüber reden, was seitdem passiert ist. Und da sind auch sehr viele große Entscheidungen seitdem getroffen worden. Und ja, vielleicht, wir reden natürlich gleich nochmal darüber, was ist eigentlich Best of Benefits für alle, die vielleicht die erste Folge auch noch nicht gehört haben oder das Produkt noch nicht kennen. Wobei ich glaube, dass ganz, ganz viele eigentlich schon irgendwo auf jeden Fall über eure Produkte gestoßen sind. Aber wir wollen vor allem auch reden, wann der perfekte Moment für einen Exit ist, aber auch für den persönlichen Exit aus einer Firma und wie die Rolle danach ist. Deswegen, ja, nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Romy. Freue ich mich sehr drüber. Vor allem auch gerade jetzt, dass wir beide hier in Hamburg sitzen, finde ich wunderbar.
Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie hat Bears with Benefits gestartet und vor allem wann?
Lena und ich, meine Co-Founderin, wir haben 2018 Bears with Benefits gestartet und das kam so ein bisschen aus einem persönlichen Need heraus eigentlich. Wir waren beide irgendwie mehr oder weniger frisch gebackene Mamas. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter als ihre, aber wir waren beide irgendwie so in diesem Mama-Alltags-Berufstätigkeit-Stress und haben irgendwie nach was gesucht, was uns ein bisschen das Leben einfacher macht. Ne? Besser schlafen, irgendwie morgens vielleicht trotzdem halbwegs fit aussehen, auch wenn du es jetzt nicht immer schaffst, frisch einzukaufen, Sport zu machen, viel zu schlafen, viel zu trinken, ladida. So, und waren dann so ein bisschen auf der Suche nach Nahrungsergänzungsmitteln. Und so ist eben Bears Benefits wirklich entstanden. Das sind Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform, hochkonzentriert. Wir arbeiten dann mit Ernährungswissenschaftlern zusammen, auch mit einer Ernährungsmedizinerin, um wirklich gut entwickelte, ausgewogene Inhaltsstoffe zu kombinieren. Aber es soll vor allem Spaß machen. Ne? Es soll so ein Treat im Alltag sein, ein kleiner Snack zwischendurch, auf den ich mich freue. Ich will nicht als Frau das Gefühl haben, boah, da ist jetzt irgendwas, was mich noch mehr unter Druck setzt. Ich muss jetzt noch schneller, höher, weiter und irgendwie noch perfekter sein als sowieso schon und meinen Alltag jonglieren. Sondern einfach, ne, es hilft mir, es macht das Leben einfacher und es schmeckt vor allem enorm lecker.
Würdest du dann aber sagen, dass die Idee zu Bears with Benefits das Produkt an sich war und ihr eher nach dem Produkt gesucht habt? Oder habt ihr bewusst auch noch was gesucht, was ihr zusammen gründen könnt, um ein eigenes Unternehmen zu haben, was sich vielleicht irgendwie ein bisschen besser in eure Work-Life-Balance
entwickelt? Gute Frage. Ich glaube, es war tatsächlich so ein bisschen beides. Also Lena und ich, wir haben zu dem Zeitpunkt in einer Agentur gearbeitet und hatten schon beide so ein bisschen den Wunsch. Ich hatte ja auch, war vorher auch schon selbstständig irgendwie. Das hat so semi-gut funktioniert, bin dann in dieses Agenturumfeld reingegangen. Aber so dieser Wunsch, irgendwie was Eigenes zu machen und so dieser Selbstwirksamkeitswunsch und Freiheitswunsch, der hat mich eigentlich schon lange, lange vorher begleitet. Und ich glaube, Lena ging das ähnlich und so haben wir uns irgendwie gefunden, wussten gleichzeitig, wir können extrem gut miteinander arbeiten. Wir kannten uns halt schon aus dem Jobumfeld. Wir können uns total aufeinander verlassen und ich glaube, das sind Aspekte, die enorm wichtig sind, wenn man gemeinsam gründet, dass auch beide so ein unternehmerisches Verständnis haben und das wusste ich von ihr. Gleichzeitig kam aber auch eben, wie gesagt, dieser persönliche Need dazu und dass wir gesehen haben, dieses ganze Supplement-Regal oder OTC-Regal beim DM in der Apotheke, das ist eigentlich total unterinnoviert zum damaligen Zeitpunkt 2018. Heute hat sich das geändert. Aber damals war das alles noch sehr so weiß, rational und entweder hat man sich alt und krank gefühlt oder das waren so Pumpergeschichten, ne? So irgendwie Protein oder irgendwas zum Muskelaufbau. Sehr männlich, rational, dominiert und es gab irgendwie so wenig, was mich als Frau angesprochen hätte und wenig auch so in dem Bereich Beauty Food und das war irgendwie das Beauty Wellness Food irgendwie, gar nicht unbedingt das Performance Supplement, aber ja, eher so dieser Wellness Lifestyle Bereich und da haben wir gedacht, krass, da ist ja irgendwie echt eine spannende Marktlücke, da gehen wir rein, das machen wir und entwickeln irgendwie ein Supplement, was wir gerne nehmen würden, von Frauen für Frauen. So kamen Bears with Benefits. Und dann kamen eigentlich die Gummibärchen erst so im zweiten Step, weil viele Fragen haben uns auch gefragt, ja, die Gummibärchen, habt ihr da irgendwie das Window of Opportunity gesehen? Nee, das Window of Opportunity waren eigentlich eher die Supplements, die damals eben wirklich sehr unterinnoviert waren. Und dann kam daraus und eben wirklich diese weibliche Zielgruppe, die wir überhaupt nicht angesprochen gesehen haben, außer vielleicht mit März Spezialdragees, aber ansonsten gab es da nichts. So, und dann kam eher so dieses, okay, lass uns das doch mal auch mit einem anderen Trägermedium probieren, was eben wirklich diesen Spaßgedanken und dieser kleine Helfer im Alltag noch unterstützt. Und das waren dann die Gummibärchen.
Wie lange von der Gründung an hat es gedauert, bis du oder auch ihr beide gemerkt habt, das ist es wirklich so, da wird was gehen?
Das ging fairerweise ziemlich schnell. Also wir haben ja bei Amazon angefangen. Im August 2018 haben wir unser erstes Produkt, die erste Dose bei Amazon verkauft. Und natürlich haben wir erstmal Friends and Family allen Bescheid gesagt, ihr müsst es kaufen, ihr müsst uns eine Rezension schreiben. So, und dann kam aber relativ schnell tatsächlich die erste echte Bestellung, die weder Lena kannte noch ich. Das war so, oh krass, ist das eine Freundin von dir? Nee, kenne ich auch nicht. Okay. So, und das hat sich dann echt gut angefühlt und dann steigerte sich das sehr schnell zu irgendwie 10, 20 Bestellungen am Tag und gute Produktbewertungen. Und ja, im August haben wir gestartet, im November waren wir dann schon Kategorie-Bestseller, also für Biotin. Und das war echt krass, da haben wir gemerkt, okay, da geht richtig was. Und wir hatten ja keine Ahnung, wir hatten keinen großen Businessplan, wir haben uns da echt reingefuchst bei Amazon. Das war damals vielleicht auch noch möglich, wobei auch damals haben uns schon viele gesagt, ja, weil Snox hatte, glaube ich, 15, 16 angefangen, 16, sowas. Ja. Genau, und uns haben 2018 schon viele gesagt, ja, bei Amazon geht ja nichts mehr. Aber fand ich nicht. Wir hatten da wirklich auch ohne großes Marketingbudget noch gute, sehr schnell sehr gute Ergebnisse, einfach durch die Optimierung. Ja, und dann war es November, da waren wir Kategorie-Bestseller und haben echt schon so 50, 60 Produkte pro Tag verkauft. Ging dann sehr schnell weiter. Douglas hatte dann so eine Startup-Competition, war das damals ausgeschrieben, die Forward Beauty Challenge. Tina Müller war ganz neu bei Douglas und hatte sich eben auch auf die Fahnen geschrieben, junge Startups und vor allem auch Female-led Startups zu unterstützen. Und das haben wir dann gewonnen und waren dann im Januar 2019 schon wirklich in allen Douglas-Filialen gelistet. Und das war, da ging es dann
nach
echt,
5 Monaten.
Ja, wirklich. Da ging es dann echt sehr, sehr schnell. Nach Douglas kam dann DM und Rossmann, weil die uns dann gesehen hatten. Also da hat man schon gemerkt, das war damals wirklich das, was wir gesehen haben, diesen Need, dieses Unterinnovierte in der Kategorie, das haben auch offensichtlich viele andere gesehen. Also weil da war irgendwie ja, einfach ein großes Bedürfnis im Markt, was dann viele Retailer auch aufgegriffen haben. Und wir waren dann immer die Ersten, die ja, da ein gutes Produkt hatten.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Umsatzentwicklung, die ihr so in den ersten Jahren hattet und auch Mitarbeiterentwicklung so ganz grob, sodass man sich das, glaube ich, mal ganz gut vorstellen kann?
Ja, ganz grob, wir haben uns eigentlich jedes Jahr verdoppelt. Also wir sind immer so irgendwas zwischen 100-150% gewachsen. Nach den ersten 12 Monaten, also wir haben ja erst im August angefangen, aber nach den ersten 12 Monaten hatten wir dann schon die Umsatzmillionen und dann ging das eigentlich immer so weiter, dass wir uns wirklich jedes Jahr verdoppelt oder eben sogar mehr. Mitarbeiter hatten wir am Anfang. Ja, wir waren eigentlich immer ein kleines Team. Wir waren ja gebootstrapped, also hatten keine Investoren und haben dann schon immer darauf geachtet, dass wir wirklich sehr starke Leute, ein sehr starkes Team rekrutieren, die auch einfach wirklich selbstständig, alleine gut loslaufen können, Bock haben, was aufzubauen. Und so sind wir eigentlich sehr lange mit einem recht kleinen Team. Also wir hatten immer so 1 Million Umsatz pro Mitarbeiter. Also das haben wir eigentlich relativ lange geschafft. 800.000, so ja. Nagel mich jetzt nicht fest, aber irgendwie so ja. In dem Bereich hat sich das eigentlich sehr lange getragen, bis zum Exit eigentlich.
Wann war der Exit? Also wie lange nach Gründung?
4,5 Jahre ungefähr, ja, 4 Jahre. Also ja, im August 22 haben wir verkauft, stimmt, genau 4 Jahre und Closing war dann irgendwie Ende 22, aber ja, genau.
Eigentlich ja schon schnell, muss man sagen, ja. nach Gründung. Was waren damals eure Beweggründe oder vor allem auch, hattet ihr das schon sehr früh auch im Kopf oder irgendein Vorbild? Weil wenn ich mal irgendwie an uns denke oder vor allem auch mit Snox Halting, dann kam das so. Also so dann kam irgendwann kam der Vorschlag mal und dann habe ich erst irgendwie so richtig angefangen drüber nachzudenken. Klar, natürlich hatte ich das Snox-Vorbild auch schon, aber es war auf jeden Fall nicht bei der Gründung in meinem Kopf, irgendwann verkaufen wir das, überhaupt nicht.
Ja, das ging uns genauso. Also das war nie der Plan. Wie gesagt, auch als Lena und ich gestartet haben, es war ja mehr dieser Freiheitsgedanke, diese Selbstwirksamkeit, die uns angetrieben hat, ne? Und auch irgendwie dieses, ein Produkt wirklich mal ganz alleine zu entwickeln und alle Steps mit zu begleiten. Ich habe ja vorher auch in FMCG-Unternehmen Unilever oder L'Oreal gearbeitet und da bist du immer nur für einen kleinen Teil verantwortlich, ne? So ein kleines Schräubchen irgendwie in dem riesigen Getriebe. Und das war so toll, das wirklich mal von A bis Z alles selber zu machen. Und der Gedanke, wir machen halt Businesspläne und haben Umsatzziele jedes Jahr und machen dann irgendwie Fundingrunden und irgendwann kommt dann der große Exit, hatten wir nie. Sondern wir sind immer sehr stark Schritt für Schritt gegangen und haben immer geguckt, okay, wie weit trägt uns das? Ne? Was ist das Nächste? Nach Amazon kam dann Douglas, okay, krass. Im Retail funktioniert es offensichtlich auch. Dann kam irgendwie DM. Das war natürlich ein totaler Ritterschlag. Dann haben wir den ganzen Cash aus dem Retail genommen und unseren Online-Shop aufgebaut, Shopify, das war dann kurz vor Corona. Da haben wir dann ja erst, das war 2020, mit unserem eigenen Shopify tatsächlich D2C gestartet. Und das ging dann auch total gut, weil wir hatten natürlich Corona-Rückenwind. Ne? Auf einmal war der Fokus voll auf E-Commerce. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Oh Gott, Douglas, waren alle Stores geschlossen, DM, da haben die Leute damals nur noch Klopapier gekauft. Und wir hatten totale Sorge, ne? Okay, es ist jetzt schon wieder alles vorbei. Aber dann ging der Shopify-Shop echt durch die Decke. Ein Jahr später haben wir dann Italien gelauncht, weil wir dann so viele Anfragen hatten und so eine große Traction auch in Italien gesehen haben. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Supplement-Markt. Und so kam dann irgendwie immer eins zum anderen. Also das war nie so, dass wir große Pläne gemacht haben, sondern wirklich immer Step-by-Step geguckt haben, okay, funktioniert das? Ja, okay, krass. Dann hat sich die nächste Chance ergeben, die wir dann genutzt haben. Und so war es dann auch mit dem Exit. Also auf einmal wurden wir angesprochen, weil wir dann schon eine bestimmte Umsatzgröße erreicht hatten. Also wir waren damals, weiß man ja auch, bei rund 15 Millionen Euro Umsatz und halt hochprofitabel. Und das war 22 zu einem Zeitpunkt, wo eben nach der Energiekrise, Ukraine-Krieg, Zinsen sind auf einmal gestiegen, viele Startups kein Geld mehr bekommen haben und unprofitabel waren. Und dadurch, dass wir ja eben nie so dieses VC-Startup waren.
Konntet gar nicht unprofitabel sein.
Nee, genau, konnten wir gar nicht unprofitabel. Ja. Das war dann in dem Moment unsere Stärke. Das, was vorher immer so ein bisschen, wo wir dachten, okay, keiner will uns.
Auch belächelt wurde wahrscheinlich in der Zeit, ne?
Ja, genau, die zwei Mamas mit ihren Gummibärchen und so, wo soll da das DNX herkommen? Ja, das war auf einmal echt so unsere krasse Stärke, dass wir da immer so konsequent durchoptimiert haben und am Ball geblieben sind und wirklich jeden Cent umgedreht haben, genau wussten, was funktioniert, wo steckt unsere Profitabilität. So, und dann wurden wir halt angesprochen und von Carlsquare damals, die gesagt haben, ja, wir sehen da total gute Chancen und wir so, echt? Krass. Ja. So, und konnten uns das erst gar nicht vorstellen, aber klar, dann unterhältst du dich irgendwie mit den ersten Interessenten. Carlsquare hat das auch extrem gut begleitet, den Prozess für uns, und auf einmal dachten wir, ja, also, why not? irgendwie wurde auf einmal, konnten wir uns das ganz gut vorstellen.
Auf was muss man sich einstellen, wenn ich mich jetzt gerade versuche, hineinzuversetzen in Brands, die an einem ähnlichen Punkt gerade stehen wie ihr damals und sich die Frage stellen, will ich das oder will ich das nicht? Weil es klingt wie im ersten Moment ja wie sehr zwei gegensätzliche Welten. Am Anfang habt ihr was gegründet, um auch eurer Doppelrolle irgendwie gerecht zu werden, um mehr Freiheit zu bekommen. Und dann holt man sich den Investor rein. Und ich glaube, für viele ist das was ganz, ganz Abstraktes, wo man auch nicht weiß, auf was stellt man sich da ein. Auch die Rückfragen, die wir immer bekommen, ist so, ich glaube, es ist immer noch sehr behaftet von, einfach sehr negativ behaftet einfach. Was würdest du Firmen raten, die jetzt an dem Punkt stehen, auf was müssen sie Lust haben, dass sie den Schritt gehen?
Also ich würde immer raten, da wirklich ganz, ganz, ganz genau hinzuschauen und wirklich sich auch selber zu überlegen, aus welchen Gründen möchte ich verkaufen. Ne? Ist es jetzt irgendwie nur das Geld oder bin ich an einem Punkt, wo ich merke, okay, jetzt könnte man vielleicht doch mit mehr Kapital irgendwie einfach nochmal Schritte gehen, die man vorher sich vielleicht nicht zugetraut hätte. Man muss sich natürlich auch drüber im Klaren sein, dass man einfach ein Stück weit Freiheit abgibt. Das ist einfach so. Jeder Investor, der eine Firma kauft, möchte natürlich dann auch ein Stück weit mitbestimmen, möchte einfach schauen, ne, was funktioniert, eigene Prozesse zum Teil auch einführen. Also ich glaube, da muss man sich einfach, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich glaube, da muss man sich einfach drauf einstellen und auch vorher versuchen, in den Gesprächen bestmöglich zu verstehen, in welche Richtung soll das gehen, auch wirklich den Investor und seine Prioritäten zu verstehen. Bei uns war das so ein bisschen best of both worlds. Also wir haben uns ganz klar dazu entschlossen, wir möchten keinen reinen Finanzinvestor haben, also keinen reinen PE. Wir tun uns aber auch so ein bisschen schwer, irgendwie jetzt so ein reines Corporate, ne? Also kommt halt drauf an, welches, weil das, im Zweifel hast du dann so einen großen Tanker und verlierst halt genau das, was dir eigentlich immer wichtig war, nämlich die Schnelligkeit am Markt, die Flexibilität, das kleine Team und bist dann gezwungen, Prozesse einzuführen, die du eigentlich gar nicht haben möchtest und die im Zweifel auch gar nicht passen. Bei Havea war das eben so ein bisschen wirklich best of both worlds. Also dahinter steht einerseits ein PE, BC Partners aus London, das sind extrem smarte Leute. Also wir wussten, dann geht es schon, dass das Wachstum weiter, wird kein Tempo rausgenommen. Und das war uns wichtig. Auf der anderen Seite ist so ein Corporate dazwischen, ne, diese Gruppe, die Havea-Gruppe mit Distributionsprozessen schon mal in place in Italien, in Frankreich. Das war für uns total spannend, da mal in die Apotheken reinzukommen. Ne? Auch eine Produktion, die schon da ist, Logistik, nicht jeden immer das Rad irgendwie wirklich neu erfinden zu müssen. Also nach 4 Jahren wirklich immer über 100% Wachstum und immer kleine Teams mit so roundabout 1 Million Umsatz pro Kopf, kommst du natürlich irgendwann an einen Punkt, wo auch das Team denkt, boah, ich kann nicht mehr. Wir müssen irgendwie mal, wir können nicht jedes Mal immer wieder alles neu und lass uns mal gucken, dass wir so ein bisschen Prozesse einziehen und ein bisschen irgendwie auch mal durchatmen. Und das war so der ideale Zeitpunkt, wo wir wirklich dachten, ja, das ist jetzt der gute Partner, der bringt beides mit, der bringt den Hunger mit von einem PE, bringt aber auch so ein bisschen die Ruhe mit, bestehende Prozesse, die schon da sind, wo wir vielleicht andocken können. Und genauso eben auch die Schwerpunkte, Produktion, Distribution, die für uns damals spannend gewesen sind, also Retail-Distribution nochmal weiter auszubauen. Ja, und dann passte das, der Gründer oder der CEO von Havea war selber auch ein Gründer. Der Nicola, der hat seine Firma irgendwie ein paar Jahre vorher an Havea verkauft. Also wir wussten, okay, da ist auch jemand, der ist extrem gründer, der hat unser Mindset, der ist total gründerfreundlich, der weiß genau, wo wir stehen, was für uns wichtig ist. Ja, und das sind dann, glaube ich, so Sachen, das muss man für sich dann einfach prüfen. Ne? Passt das wirklich? Ist es das, was ich will? Sehe ich mich da weiter in diesem Setup?
Ja, ich glaube, das sind sehr spannende Punkte und vielleicht auch genau der richtige Gedanke, so vielleicht auch, wie flexibel bin ich gerade, wie fest bin ich in meinem Plan. Wenn der vielleicht irgendwie 1:1 so passieren muss, wie ich mir das für die nächsten 3-4 Jahre vorgenommen habe, dann ist es vielleicht nicht ganz das Richtige. Oder man hat dann irgendwie viele Diskussionen, aber wenn ich irgendwie flexibel bin in manchen Entscheidungen, dann kann es schon sehr viel Sinn machen. So, wenn ich über uns selbst nachdenke, dann hat mir das strategisch super viel gebracht, weil ich gemerkt habe, dass auch jemand da ist, der das wieder challenged. Alles.
Ja.
und die richtigen Fragen stellt. Und da reicht manchmal ein Monthly Call, wo 2, 3 sehr, sehr smarte Fragen gestellt werden, die man entweder selbst nicht gesehen hat, weil man einfach mitten im Wald steht.
Ja.
Oder weil man irgendwie dem Ganzen nicht so viel Wert beigemessen hat, ja, oder irgendwie denkt, ach ja, das ist so ein unangenehmes Thema bei uns, das nervt, das tragen wir schon seit Jahren mit uns rum. Aber so auch mal diesen Druck wieder zu spüren, dann reinzugehen, ja, weil jemand da ist, der sagt, nee, guck dir das bitte mal an.
Ja.
So. Und vorher war das so ein Thema, wo man dachte, ach, es läuft auch so. Und ich finde, das war es irgendwie so bei uns, dass ich gemerkt habe, es hat mich als Person und Unternehmerin extrem vorangebracht, dass da jemand plötzlich ist, der einen selbst auch mal challenged und sagt, ich glaube, es geht besser.
Ja, so. Absolut. Absolut, genau. Und das aber auf eine Art, dass du merkst, derjenige versteht aber schon auch dein,
genau,
Geschäft. Ne? Und,
ja,
ich glaube, die Schwierigkeit hätten wir gehabt bei so einem großen Corporate. Mhm. Da ist es ja oft so, die verstehen dann eigentlich im Detail gar nicht unbedingt das, ja, eigene Businessmodell, denken nur, das ist irgendwie, auch passt jetzt ganz gut ins Portfolio als Brand. Und das sind dann ja oft genau die Brands, die dann ein paar Jahre später auch wieder abgewickelt werden. Mhm. Und da haben wir uns halt nicht gesehen. Also uns war schon wichtig, dass wir da eine starke Rolle einnehmen und dass da jemand ist, der uns einerseits challenged, genau wie du sagst, aber andererseits eben auch versteht, wie er uns challengen kann.
Was waren so Themen, du hast es ganz am Anfang gerade gesagt, die ihr über, ich glaube, du hast es genannt, irgendwie übernehmen musstet. Waren es sowas wie Tools, dass ihr irgendwie einheitliche Tools nutzen,
ja, klar,
musstet?
Microsoft. Das war irgendwie, ja klar, das sind so die Themen. Ich glaube, das bleibt nicht aus. SharePoint, Outlook und so. Wir waren halt immer eine Google-Company. Komplett auf G-Docs irgendwie. Das ging natürlich dann einfach nicht mehr. Ja, das sind dann halt so die Prozesse, HR-Prozesse, die ja aber auch wichtig sind, ne? Die wir vorher einfach immer auch so ein bisschen vernachlässigt haben und immer gedacht haben, oh Gott, bloß nicht zu corporate, bloß nicht irgendwie zu...
Geht noch in der Größe.
Genau, genau. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr und ich glaube, der Realität muss man sich dann auch stellen. Ja, so.
Ja.
Es war natürlich dann nicht ganz einfach, aber auch okay. PowerPoint, oh Gott, Excel, aber ja.
Wenn wir 2 Jahre jetzt mal nach vorne spulen, dann habt ihr euch Ende 24, jetzt muss man immer rechnen, weil wir jetzt schon im neuen Jahr sind, mhm, Ende 24 habt ihr euch aus der CEO-Rolle verabschiedet, ihr beiden, oder?
Nee, wir haben uns Anfang 25, also im,
ja,
Q1 25, genau,
ja,
haben wir uns verabschiedet aus der CEO-Rolle. Ja, auch das kam, es war jetzt gar nicht unbedingt so geplant. Also ich meine, klar, ne, nach dem Exit war schon klar, dass wir Step by Step einfach ein starkes Team auch aufbauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass irgendwann so ein Startup, dein Baby, dass du es auch so ein bisschen entlässt, ne, aus der Kinderrolle. Das ist irgendwie so ein bisschen, es wird dann halt irgendwann auch zu einem Grown-up, ne, und muss auch sehen, dass es alleine läuft und dass es ohne dich auch läuft. Sonst ist es auch fairerweise, finde ich, irgendwie keine funktionierende Firma. Die muss irgendwann unabhängig sein und du musst auch beweisen, auch für einen zukünftigen weiteren Exit, der vielleicht irgendwann nochmal ansteht, musst du auch beweisen, dass die Firma nicht abhängig ist von den Gründern, sondern ja, dass das Geschäftsmodell eben einfach alleine stark genug ist und läuft. So, und das war irgendwie so ein Prozess. Da gab es dann auch irgendwie gar keinen Tag X, okay, so jetzt von 100 auf 0, sondern ne, peu à peu wurde das Team immer stärker. Wir haben es auch sehr gezielt aufgebaut. Es war zum Großteil auch ein Team, was uns echt so seit 4 Jahren schon mit begleitet. So, und dann haben wir Ende 24 haben wir noch eine sehr starke Ergänzung gefunden, die Anina, die dann erstmal in der Strategierolle gestartet ist, extrem stark war und irgendwie passte das so von beiden Seiten, dass wir gesagt haben, okay, sie geht da jetzt in die Führungsrolle. Sie hat sich auch sehr gut mit dem Group-CEO verstanden, mit dem Investor, also es passte wirklich auf allen Seiten und dann haben wir gedacht, ja, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass Lena und ich dann eher in so eine Founder-Rolle reingehen, Senior Advisor, das Team wirklich alleine laufen lassen.
Auf was habt ihr bei Anina, heißt sie, ne?
Ja.
Auf was habt ihr bei Anina geschaut? Was war euch das Wichtigste? Hast du da irgendwie so 2, 3 Punkte, wo du gesagt hast, das wussten wir eigentlich von vornherein, das muss sie mitbringen?
Ja, also Teamfit war uns total wichtig, dass sie wirklich jemand ist, die gut ins Team reinpasst, dass sie einen Entrepreneurial Spirit wirklich mitbringt. Und das tut sie absolut. Sie hat ja vorher auch, sie hat bei L'Oreal gearbeitet, bei McKinsey. sie hatte eine eigene Firma gegründet. Also das war für uns total klar, als wir ihren Lebenslauf schon gesehen haben, war das echt so ein Magic Moment, dass wir dachten, boah, krass.
Sie kennt eigentlich alle relevanten Welten.
Die,
ne?
Ja, wirklich, die kann alles. Und dann ist sie eben, wie gesagt, erstmal in so einer Strategierolle bei uns gestartet, hat sich aber extrem schnell so ins Team eingefunden, was gar nicht so leicht ist, weil es ein sehr eingeschworenes Team war. Die wirklich schon.
Ich stelle mir das total schwer vor, so extern reinzukommen. Und war damals schon klar, dass ihr rausgeht, als sie reingekommen ist? Oder war das so?
Nicht total klar, aber natürlich hast du das als Gründer auch immer so ein bisschen irgendwie im Hintergrund. Und zumal wir sind ja auch beide Mamas, ne? Also irgendwann stellt sich schon die Frage, okay, wie krass können wir, wie lange können wir das noch wie krass hier mitbegleiten? Und klar stellt sich eben irgendwann die Frage, okay, das Baby muss jetzt mal alleine laufen. Wie ziehen wir uns wann zurück? Und je stärker dann die Leute sind, die wir im Team haben, desto mehr Vertrauen haben wir dann natürlich auch, dass das alleine alles funktioniert. Anina war da definitiv jemand, wo wir dachten, okay, die ist echt nochmal eine richtig tolle Ergänzung. Wenn das läuft, können wir uns echt gut vorstellen, dann auch einen Schritt zurückzutreten.
Was habt ihr irgendwas aktiv unternommen, um sie da bestmöglich zu integrieren?
Oh Gott, das müsstest du sie wahrscheinlich fragen. Also ja, uns war das schon wichtig, weil wir natürlich wussten, wir haben hier ein sehr eingeschworenes Team. Ja. Die haben uns schon zum Teil wirklich seit dem ersten Jahr mehr oder weniger oder seit dem zweiten Jahr mitbegleitet, hier eine krasse Reise mit uns hingelegt. Wenn da jetzt jemand von außen kommt, das wird nicht ganz einfach. Wir haben aber auch gedacht, na, Anina ist eine erwachsene Frau, die wird das schon machen. Ne? Also ich kann ihr da jetzt auch nicht irgendwie das für sie alles vorbereiten und ihr da sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumen, sondern sie muss dann natürlich auch zeigen, dass sie es einfach kann. Und das hat sie bravourös gemeistert. Also sie ist da wirklich extrem gut reingestartet in das Team und hat sich da sehr schnell auch einfach das Vertrauen aufgebaut. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren. Also das muss die Person selber mitbringen, die muss selber da ihre Streifen verdienen und dann kriegt sie auch den Respekt und genau so war's.
Hattest du so einen Moment oder auch ihr beide, Lena und du, an dem du gemerkt hast, ja, das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt und das hat funktioniert? Oder hattet ihr so eine Testphase mit ihr, so eine Übergangsphase?
Ja, klar, hatten wir so eine, ja, also ab April war sie dann offiziell ja Geschäftsführerin, also CEO. Und natürlich hatten wir vorher irgendwie so eine Testphase, aber also irgendwie, es gab jetzt nicht so den einen Punkt, wo wir gesagt haben, boah, funktioniert super, sondern es gab, war irgendwie so die Summe eigentlich der verschiedenen Punkte und Erfolgserlebnisse, wo wir gesehen haben, okay, die macht das einfach echt richtig gut. Die stützt sich da total gut rein, die kann das managen. Natürlich hat sie irgendwie Fragen und weiß nicht alles und kann nicht alles, aber die bringt einfach so den Spirit mit, dass sie macht und auch die richtigen Fragen stellt, sich auch einfach holt, was sie braucht. So, und das war dann irgendwie echt eine gute Entscheidung.
Kann man irgendwas vorbereiten, wenn man quasi seinen CEO-Posten abgibt, was du jetzt im Nachhinein irgendwie gemerkt hast? So, weil ich stelle mir es total schwer vor, ihr habt so ein extremes Wissen natürlich über eure Company, weil ihr ab Tag 1 alles mit aufgebaut habt. So, und am Anfang hing alles an euch. Und ich stelle mir es immer sehr schwer vor, wenn man als CEO dann reinkommt, gerade wie Anina jetzt, vor allem erst nicht mal 4, 5 Jahre auch in der Company gearbeitet hat, sodass man dann auch irgendwann so gut wie alles weiß. Weil man gleichzeitig sehe ich irgendwie so ein bisschen so ein Ungleichgewicht an Informationen von den Leuten, die irgendwie 4, 5 Jahre dabei sind, versus einer Person, die jetzt irgendwie als CEO reinkommt und erst 3, 4 Monate da ist. Gibt es da irgendwas, wo du im Nachhinein gemerkt hast, so, ah, das hat extrem viel gebracht oder das hätte man besser machen können?
Einerseits ja, da ist natürlich diese Informationsasymmetrie. Auf der anderen Seite war genau das, glaube ich, auch ihre Stärke, weil sie so mit so einem frischen Wind da reingekommen ist und einfach die richtigen Fragen gestellt hat, einfach Sachen nochmal ganz neu gedacht hat und eben nicht so in diesem, das haben wir schon immer so gemacht und das hat schon immer funktioniert und irgendwie, ja, so und so machen wir das jetzt, sondern wirklich alles, jedes Kieselsteinchen nochmal umgedreht hat und auch keine Angst davor hatte, irgendwie die Fragen zu stellen. Das war halt so auch, glaube ich, ihre McKinsey-Schule, die da extrem hilfreich war, ne? Dass sie wirklich irgendwie mit so einem unternehmerischen Mindset an die Dinge rangegangen ist, aber gleichzeitig keine Angst davor hatte, in Anführungsstrichen auch mal eine blöde Frage zu stellen. Einfach, weil jede Frage bringt dich irgendwie weiter. Entweder versteht sie das oder wir denken, ah ja, stimmt, warum eigentlich? Und ich glaube, das war ehrlicherweise total ihre Stärke, da eben genau von außen, mit einem Blick von außen reinzukommen und nicht so, wie du gerade auch gesagt hast, selber im Wald stehen und eigentlich gar nicht mehr so genau
Oder den Wald schon mitgeben in
dem
Fall, ne?
Ja, ja, genau, genau. Oh, und alles, was sie brauchte, hat sie sich von uns geholt. Also wir waren ja auch immer da und haben diesen ganzen Prozess mit begleitet. Ob man das besser hätte vorbereiten können, glaube ich, musst du sie fragen. Vielleicht, Lena und ich, wir sind beide jetzt nicht die totalen Meister irgendwie im Dinge strukturiert irgendwie vorzubereiten, sondern ja, wir machen halt unheimlich viel einfach aus dem Bauch raus. Wir sind sehr intuitiv, ne? Das hat uns aber auch immer sehr, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen unsere Superkraft immer gewesen. In so einem Moment macht es das leichter? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir waren immer da und wir wollten das. Wir wollten sie unterstützen. Und Anina ist eben, wie gesagt, auch jemand, die ist total stark und tough und konnte damit super umgehen.
Spannend. Ja, wirklich. Also ich stelle es mir unglaublich herausfordernd vor. Deswegen fand ich das auch so spannend, da heute drüber zu sprechen, wann dann auch der richtige Moment ist oder wann man es auch merkt. Wie hat sich dein Alltag verändert? Ab April. Also wie stark bist du jetzt noch eingebunden?
Ja, also es wird natürlich immer weniger, aber es wurde ja vorher auch schon immer weniger. Also das war uns auch wichtig, dass wir da nicht so ein
Hardcut
haben, genau, sondern dass wir wirklich peu à peu gesehen haben, ne, wir bauen hier ein sehr starkes C-Level-Team auf und Anina war eine super Ergänzung dafür und Stück für Stück haben wir halt gesehen, okay, das läuft immer besser auch ohne uns. Das war auch so ein bisschen der Proof of Concept, ne? Kann sich die Firma unabhängig machen von ihren Gründern. Und das konnte sie super. Und irgendwie wurde das dann zwangsweise einfach immer auch ein bisschen weniger oder die Schwerpunkte haben sich so ein bisschen verlagert. Wir sehen uns eigentlich eher als Markenbotschafterinnen, ne? Von unserer Brand. Wir machen Branding-Projekte, aber auch die eher so in der Zukunft liegen, ne? Für 27 und beyond. Strategien. So, das ist nicht mehr so das Daily Business und das passt uns natürlich auch super, weil wir jetzt einfach viel mehr Zeit haben für Kinder, Familie. Ja, und ist so eine ganz gute Entwicklung, weil ich glaube, was auch nicht funktioniert, ist, wenn du einerseits eine starke CEO einstellen möchtest, andererseits aber als Gründer auch nicht loslassen kannst und ständig dazwischen funkst. Ne? Das ist dann wirklich schwierig, sondern das hat Anina sich auch sehr klar gewünscht und das auch so formuliert, dass sie wirklich auch die Freiheit braucht von uns und das Vertrauen von uns, dass sie da im Daily Business ja wirklich durchregieren kann, ohne dass jetzt Lena und ich ständig, ja, meinst du, echt? Und sondern uns einfach auch ein Stück weit zurücknehmen. Und das klappt, also das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Das klappt ja, wie gesagt, auch super. Also sie beweist es ja auch jeden Tag.
Gab es die Momente, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mich wirklich bewusst zurückhalten? Ja. Gar nicht, dass du jetzt die Riesenentscheidung anders machen würdest, aber so dieser eine Kommentar, den man kurz geben würde.
Klar, also ich glaube, das haben Lena und wahrscheinlich haben wir uns da auch irgendwie immer noch zu wenig zurückgehalten und so, aber es ist halt klar, natürlich bleibt es nicht aus. Es ist natürlich auch schwer, irgendwie so dein eigenes Baby dann loszulassen und dann wirklich irgendwie bewusst zu sagen, okay, ich sage jetzt nichts mehr. Aber je mehr wir gesehen haben, dass die Entscheidungen auch richtig waren, die wir vielleicht auch erstmal so aus dem Bauch raus gesagt hätten, nee, das haben wir doch früher immer irgendwie so und so und seid ihr sicher? Und also Thema Preiserhöhung zum Beispiel, ne? Ich meine, jetzt nach Jahren der Inflation und Rohstoffknappheit, glaube ich, und wir haben nie die Preise erhöht. Ne? Wir waren immer die einzige Firma weit und breit, die nie ihre Preise erhöht haben, auch bei Versandkosten und so. Und ich glaube, das wäre Lena und mir viel schwerer gefallen, war aber letztlich total gut, das wirklich so in der Konsequenz auch durchzudrücken. Und je mehr, ne, das ist jetzt ein Beispiel, aber je mehr Lena und ich sehen, dass da die Entscheidungen, die ohne uns getroffen werden, wirklich gut sind und die Firma weiterbringen, desto einfacher fällt uns das dann ja auch, da uns zurückzuhalten mit den Kommentaren.
Ja, total spannend, weil ich glaube, so zusammenfassend aus den letzten irgendwie 10, 15 Minuten nehme ich eigentlich mit, dass der große Tipp von deiner Seite wäre, sich zurückzuhalten. Also sowohl in Informationen am Anfang mitgeben, sondern die Person erstmal machen lassen und vielleicht auch selbst mal hinterfragen lassen, als auch danach wirklich sich auch zurückzuhalten. Komme, was wolle und erstmal vielleicht einfach die ersten Entscheidungen abwarten. Das ist ja total der gute Tipp, weil in dem Moment, wo du dich das erste Mal, wo du merkst, ah ja, das war gut, dann wird man wahrscheinlich auch sehr viel entspannter, was die weiteren Themen angeht.
Absolut. Und Lena und ich, wir sind halt wirklich totale Gründerinnen. So, da, und da sehen wir auch unsere Stärke im Aufbauen von einer Firma, ne, von einem Startup. Und das ist auch das unsere totale Leidenschaft. Und da wirklich irgendwie zu optimieren und zu machen und aufzubauen von 0 auf 1, aber dann irgendwie von 1 auf 100, ne? Irgendwie so eine große Firma, dann wirklich zu managen und dann auch mit Investoren, mit dem CEO, irgendwie die verschiedenen Stakeholder zu managen, das Team zu managen, Prozesse einzuführen. Das ist jetzt gar nicht so unbedingt unsere Stärke. Also das war ja auch der Grund, warum ich mich jetzt zum Beispiel bei Unilever oder bei L'Oreal in den großen Corporates immer gedacht habe, oh Gott, nein, ich will irgendwie was Eigenes aufbauen. Weil ich das immer geliebt habe, ne? So diese Freiheit, die du gerade am Anfang hast und dieses weiße Spielbrett irgendwie, wo du wirklich irgendwie alles machen kannst. So, aber dann später, das war jetzt irgendwie bei uns beiden nicht unbedingt die ausgeprägte Stärke, große Unternehmen zu managen. Deswegen ist uns das jetzt auch fairerweise gar nicht so schwer gefallen, dann zu sagen, okay, ich glaube, da gibt es jemanden, der kann das besser. Ja. Und sich dann aber auch eben zurückzuhalten mit Kommentaren, klar.
Ja, sehr spannend. Wir haben, eine Frage davor, weil du es gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ihr habt eure große Stärke im Gründen. Mhm. Was so ein bisschen auf der Hand liegt, ist, gründet ihr jetzt was Neues?
Ja, sag niemals nie, aber aktuell glaube ich, also wir sind der Firma ja schon noch sehr verbunden. Wir sind ja auch reinvestiert. Wir sind ja schon auch als Markenbotschafter oder Senior Advisor mit an Bord im Beirat. Also deswegen, so eilig haben wir das jetzt nicht, da irgendwie direkt was Nächstes zu gründen. Aber klar, irgendwann bestimmt.
Klingt spannend. Wir haben immer zwei letzte Fragen. In unserem neuen Podcast-Format. Und die erste dreht sich immer um das Thema One More Hint. Und was wäre der eine Tipp, den du an Founder und Founderin gerade geben würdest, die aktuell über den eigenen Exit aus der Firma nachdenken?
Der eine Tipp. Ich überlege gerade, was war für uns irgendwie, ich versuche das gerade nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich glaube, wirklich zuhören, so am Anfang und wirklich, also wenn du Investorengespräche führst oder verkaufst, in einem Exit-Prozess drin bist, wirklich zuhören, versuchen zu verstehen, wie sieht die Struktur mit dem Käufer später aus, ne? Und sich nicht nur irgendwie von dem Kaufpreis blenden lassen, in Anführungsstrichen, auch genau wirklich zu gucken, wo geht die Reise hin, kann ich mir das vorstellen, ist es wirklich das, was ich will? Ja, weil wir ja auch viele, viele Exits gesehen haben, die eben nicht gut funktioniert haben, ne? Wo dann irgendwie, egal ob jetzt Hello Body oder Foodspring oder so, ne? Ich meine, das waren spektakuläre Deals und dann ein paar Jahre später ist irgendwie die Brand tot. Ja. So, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da genau schaut, passt es wirklich? Ja, genau.
Und Kategorie One More Fail, gibt es was du im Exit-Prozess sagst, das ist ein Fehler, den ihr gemacht habt oder vielleicht auch andere, mit denen ihr drüber gesprochen habt, der sich oft erst so Monate danach irgendwie auswirkt, der sich jetzt vielleicht auch nicht direkt zeigt?
Also ich glaube, was man, vielleicht ist es auch nochmal ein Punkt zu deiner ersten Frage, One More Hint, weil das ist Fail und Hint, das ist ja oft irgendwie, das eine ergibt sich ja oft aus dem anderen, deswegen fiel es mir jetzt gerade ein. Ich glaube, man muss wirklich im Prozess, also wie gesagt, Karlsruhe hat das begleitet bei uns, das haben die auch extrem gut gemacht, aber man muss im Prozess als Startup auch wirklich sehr klar sagen, was du möchtest. Weil letztlich, ne, der Prozess muss irgendwann auch ein Ende finden. Ne? Karlsruhe möchte dann natürlich auch irgendwie einfach schauen, okay, wann, ne, wer ist jetzt hier der Käufer, wer passt euch? Und ich glaube, da musst du wirklich sehr klar als Startup dann auch einfach kommunizieren, stopp, der nicht, den möchte ich nicht, auch wenn das vielleicht auf dem Papier erstmal gut aussieht, da wirklich nochmal die Bremse reinhauen. Und das haben wir eben auch gemacht, weil Havea kam sehr spät im Prozess mit dazu. Ja. Wir waren eigentlich schon so weit, dass wir gedacht haben, nee, komm, wir machen irgendwie alleine weiter. Ja. Weil der PE, der uns kaufen wollte, den fanden wir, irgendwie waren wir nicht so richtig überzeugt davon. Also so ein reiner Finanzinvestor, Karlsruhe, wollte diesen Deal aber gerne zu Ende bringen. Also die haben schon versucht, uns da jetzt auch zu überzeugen. Sehr spät im Prozess kam dann Havea mit dazu. Wir haben sofort irgendwie gemerkt, boah, das matcht. Jetzt haben wir zum ersten Mal echt das Gefühl, das ist irgendwie perfect match. in dem Moment war Karlsruhe gar nicht mehr so sehr daran interessiert. Die wollten eigentlich jetzt lieber das Ende irgendwie sehen. Und Lena und ich hatten dann echt so den Moment, wo wir sehr klar gesagt haben, nein, wir möchten gerne, und dann dauert der Prozess jetzt meinetwegen nochmal 4 Wochen länger. Also du hast ja Termine, ja. DD ja. und so weiter und so fort. So, und Javier hat gesagt, wir würden gerne, wir brauchen jetzt immer nochmal 4 Wochen. Karlsruhe war dann fast so weit zu sagen, nee, der Prozess ist eigentlich abgeschlossen, was ja auch richtig ist. Ja. Ne? Also musst du ja auch irgendwann, sonst ist das endlos, geht das weiter. Ne? Also Karlsruhe hatte da auch total recht. Trotzdem war das für uns so wichtig zu sagen, nein, jetzt nicht. Wir möchten einfach auf jeden Fall, dass Javier damit reinkommt, weil bei denen haben wir echt das Gefühl, perfect match, wir möchten uns mit denen unterhalten, wir brauchen jetzt nochmal diese 4 Wochen. So, und dann so ein bisschen widerwillig haben wir den Prozess dann halt noch verlängert, wirklich nur für Javier. Aber das war perfekt. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig, dass man sich da als Gründer nicht zu schüchtern sein, sich nicht zu sehr dann irgendwie lenken lassen, okay, der Prozess hat jetzt gestartet und das sind jetzt die Deadlines und jetzt muss so und so und so, sondern wirklich sich auch trauen zu sagen, nein, im Zweifel dann halt gar nicht. So, und sich da nicht in irgendwas reinpressen lassen, nur weil man denkt, okay, das muss jetzt. Einmal gestartet, no return. Nein, so ist es nicht. Also du kannst auch wirklich kurz davor noch sagen, beim Notar kannst du auch noch sagen, nee, ich will nicht.
Ja, finde ich total guten Tipp, weil ich glaube, ganz, ganz viele in der Situation sind sehr überfordert, weil egal wie gut du als Gründer davor warst, es hat nichts mit dem zu tun, was du die letzten 5 oder 10 Jahre gemacht hast.
Absolut.
Also dieser ganze Prozess ist so abstrakt im ersten Moment und man muss total viel Vertrauen auf M&A-Berater wie Karlsquare oder Anwälte, aber vielleicht trotzdem auf das eigene Gefühl zu hören, dass man sich schon so weit auskennt, dass man sagen kann, nein, das passt nicht.
Ja, genau. Absolut. Und dann auch den Mut zu haben, ne, auch gegen, auch wenn irgendwie 10 Berater um dich rum sagen, nein, das ist jetzt Quatsch, nein, das muss jetzt, nein, der ist gut, wirklich den Mut zu sagen, nein, will ich aber, glaube ich nicht. Das ist mein Bauchgefühl, sagt mir was anderes. So, ich will jetzt hier einfach mal Bremse, ich brauche Zeit. So, das war, glaube ich, für uns sehr wichtig.
Vielen, vielen Dank, Laurence. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, alleine wegen dem Inhaltlichen schon, weil das auch die ganzen Fragen waren, die mich interessiert haben. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, dass du Gast der ersten Folge warst.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Romy. Ich freue mich.
Dankeschön. Macht's gut.
Du auch. Bis dann.